Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Heute mit Professor Volker Wieland, IMFS, Universität Frankfurt. Mein Name ist Jörn Quitzauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaftliche Freiheit. Heute wird es gehen um die allgemeine wirtschaftspolitische Ausrichtung bzw. um den wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Ich habe dafür zu Gast einen hochkarätigen Experten, der über gleichermaßen hohe Reputation und Erfahrung verfügt in der akademischen Welt wie auch in der wirtschaftspolitischen Beratung. Er war bis zum letzten Jahr Mitglied des Sachverständigenrates, das heißt, er war einer der 5 Wirtschaftsweisen. Guten Tag und herzlich willkommen, Professor Volker Wieland.
Ja, guten Tag, Herr Quitzauer. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, Sie sind ja zum zweiten Mal hier bei uns. Beim letzten Mal haben Sie mit Norbert Berthold gesprochen. Wir setzen eigentlich wieder so ein bisschen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben oder wo Sie letztes Mal aufgehört haben mit Norbert Berthold. Es geht weiterhin darum, dass es ja so eine gewisse Akzentverschiebung gibt in der Wirtschaftspolitik, die man schon über viele Jahre, wie ich meine, beobachten kann, aber die sich jetzt doch nochmal deutlich zugespitzt hat. Wenn wir über wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel sprechen, dann ja, müssen wir darauf hinweisen, dass wir eigentlich aus einer Welt kommen, wo früher Wirtschaftspolitik doch so konzipiert war, dass die Wirtschaft möglichst viel Freiraum haben sollte. Man nannte das dann Angebotspolitik, also möglichst viel volkswirtschaftliches Angebot. Und der Staat sollte sich möglichst raushalten, sollte ein bisschen hier und da reparieren, wo der Markt dann nicht richtig funktioniert hat. Und ohne jetzt in die Details zu gehen, würde ich sagen, ist es heute eher andersrum. Heute ist der Markt nicht mehr so gern gesehen. Auch in den sozialen Medien wird dann immer drüber gelästert, dass der Markt das schon richten wird. Ist ja ein Witz und so. Das heißt also, so von allen Seiten ist eigentlich das alte wirtschaftspolitische Konzept unter Beschuss. Jetzt gibt es allerdings ja auch ein paar Entwicklungen. Der Bundesfinanzminister, der führt jetzt offenbar oder will wieder die solide Haushaltspolitik einführen, will sie also von den horrenden Staatsschulden wieder ein bisschen verabschieden. Die sogenannte Modern Monetary Theory, die ist, glaube ich, krachend gescheitert, also nicht nur theoretisch, sondern jetzt auch durch den Anstieg der Inflation auch empirisch. Kommen wir also zu spät mit diesem Podcast? Was sagen Sie? Oder ist der wirtschaftspolitische Paradigmenwechsel immer noch unterwegs?
Nein, Sie kommen da überhaupt nicht zu spät. Ich leider nicht, dass ich mich darüber freue, geht es doch weitgehend in die falsche Richtung. Also das ist auch nicht einfach nur ein kleine Verschiebung, sondern wenn wir uns das jetzt in der Praxis anschauen, also direkt zum Beispiel im Wirtschaftsministerium, das ist schon eine komplett andere Ausrichtung. Es ist auch eine gefährliche Ausrichtung. Einerseits auch mir und vielen anderen ist Bundesminister Habeck natürlich erstmal ein neues Gesicht in dieser Rolle und auch sympathisch aufgetreten. Und am Anfang ging es ja auch um Notmaßnahmen, wo man zunächst mal sehr viel Sympathie auch den Entscheidern entgegenbringt, ist doch klar. Aber es ist eine gefährliche Mischung, weil auf der einen Seite, das hat man letztes Jahr gesehen, ist er sehr schnell darauf eingestiegen, was einzelne Unternehmen, damals BASF und andere Unternehmenslenker gesagt haben, wo es lang gehen muss und wo die großen Gefahren sind, und war ja extrem skeptisch, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft und was an Stützungen notwendig ist. Und auf der anderen Seite ist er wohl sehr staatsgläubig. Es kann nicht genug an Beamten geben. Ich bin selber Beamter, also nichts gegen Beamte. Mein Vater war auch schon Beamter. Aber also das ist nicht die Lösung, sondern das sind die, die einen Rahmen setzen und auch verlässlich sein müssen. Aber das ist nicht die Lösung für die Wirtschaft. Und er will wirklich, das hat man ja jetzt gesehen, nicht zuletzt mit dem Heizungsgesetz, alles im Detail regeln, kommt mit einem großen Misstrauen dem normalen Marktgeschehen und der Wirtschaft, dem Wirtschaftsgeschehen entgegen. Und da geht es ja um Wettbewerb, nicht? Ich meine, vielleicht ein Satz noch, Milton Friedman hat das mal gesagt, being pro free market or market economy und being pro business, also für die Wirtschaft und für den Markt, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Bei Pro-Business geht es oft um einfach Interessen. Der Staat, der Steuerzahler soll blechen, soll einzelne Interessengruppen helfen. Und ich finde, darauf ist Minister Habeck in gewisser Weise auch hereingefallen.
Okay, wir können ja gleich noch einsteigen, ein bisschen tiefer einsteigen, warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch gute Gründe gibt, dass der Staat ein bisschen aktiver werden sollte oder muss. Aber zunächst mal, haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommt, diese neue Staatsgläubigkeit? Ist es einfach nur der Regierungswechsel oder ist es, wenn man über die Grenzen hinwegschaut, nicht auch ein internationales Phänomen? Also wir haben ja inzwischen auch wieder Diskussionen, nicht nur über einzelne Stellschrauben, die anders gestellt werden müssen, sondern es gibt so die ganze Systemdebatte, ne? Der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft ist an allem schuld. Wie würden Sie das einschätzen? Wo kommt das her?
Na gut, das ist nicht wirklich neu. Ja, also es ist nicht wirklich neu und der Markt hat natürlich, der Markt und der Wettbewerb, muss man sagen, also wir sind ja nicht für den Markt, damit irgendwelche Monopolisten ihre Monopolgewinne reinziehen können. Nein. Warum hat Ludwig Erhard die Marktwirtschaft sozial genannt? Weil Markt und Wettbewerb dahin führen, dass solche Monopolrenditen praktisch mehr und mehr verschwinden. Dafür ist natürlich wichtig, dass Eintritt in den Markt möglich ist für neue Unternehmen. Ja. Natürlich muss man Patente schützen, damit sich Innovationen und Investitionen, wie wir es manchmal ja auch in der Pharmazie oder so sehen, bei Medikamenten, das sind erstmal große Kosten vorab. Das muss sich dann auch mal lohnen. Natürlich braucht man da einen gewissen Schutz, das um ein Beispiel zu nennen. Aber grundsätzlich funktioniert der Markt zusammen mit viel Information und mit viel Wettbewerb so, dass er für die Bürger und Bürgerinnen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher letztendlich das Optimum liefert. Ja, und darum geht es. Das ist der soziale Aspekt in der Marktwirtschaft. Natürlich muss der Staat aktiv sein, keine Frage. Er muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Er muss auch den Markt gegebenenfalls schützen oder erstmal schaffen, damit der existiert. In vielen Bereichen muss man auch erstmal Märkte schaffen. Aber es geht eben nicht um Pro-Business und es geht nicht darum, ein Staatsmanagement mit den Interessen einzelner Unternehmen und sonstiger Interessensgruppen, die bestimmte Ziele haben, zu verquicken und das dann ganz detailkontrolliert durchzusetzen. Das ist schon die neue Dimension. Die gibt's auch anderswo, aber das ist nochmal eine andere Geschichte als so die Attacken von Kapitalismuskritikern von links, die eigentlich schon lang ad absurdum geführt worden sind durch die Realität, egal ob wir das jetzt in der Sowjetunion gesehen haben oder ob wir es in China sehen. Ich meine, das ist ja nicht der Sozialismus, den die Kapitalismuskritiker, von dem die träumen.
Gut, wir haben jetzt gerade während der Pandemie haben wir sowas wie die Wiedergeburt der externen Effekte erlebt, nicht? Also externe Effekte ist praktisch das, was so am Preissystem vorbeiläuft, also wo der Markt gar nicht richtig funktionieren kann oder im Regelfall nicht richtig funktioniert. Bei der Pandemie war das klar, beim Thema Klima haben wir das Argument auch. Jetzt geht's aber noch einen Schritt weiter, habe ich das Gefühl. Jetzt geht schon so ein bisschen Richtung Konsumentensouveränität, ne? Also während meines Studiums habe ich das Konzept der Meritorik noch gelernt, wo man praktisch auch unterstellt, dass die Leute gar nicht so handeln, wie sie eigentlich handeln wollten. Also dass da irgendwie die Präferenzen verzerrt sind. Auch das stellt man ja heute fest. Und da muss es doch so einen gewissen Mindshift gegeben haben.
Ne? Ja, also es gibt sicher viele Bereiche, wo es eben nicht einen perfekt funktionierenden Wettbewerb gibt oder wo es gewisse Kosten überhaupt gar nicht abfallen. Sie haben das Klima ja schon genannt, klar. Ob es die Luftverschmutzung ist oder die Klimaerwärmung durch Treibhausgase, das ist natürlich etwas, was man bepreisen muss, ja, und dass man einen Rahmen schaffen muss. Und auch da ist nicht alles neu. Wir haben ja bereits zum Beispiel mit dem EU-Emissionshandelssystem ein extrem erfolgreiches System, das dafür sorgt, dass praktisch nicht nur ein Preis gesetzt wird, sondern tatsächlich die Emissionen jetzt in der Energieproduktion und aber auch in der Industrieproduktion generell gedeckelt werden. Und diese Deckelung kann ja auch immer mehr zurückgenommen werden und das oder reduziert werden. Und das ist ja auch das Rezept gewesen, mit dem wir es geschafft haben, Wachstum und Emissionsreduktion zu verbinden. Das war jetzt vielleicht auch der leichte Weg, weil das sind ja auch Vergleiche noch als Osteuropa oder auch Deutschland, noch die DDR vor der Wiener Vereinigung. Aber wenn man jetzt danach schauen, wurde die Industrie dort ja auch erst Schritt für Schritt abgebaut. Das war sehr verschmutzend und da waren sicher ein paar leichte Gewinne im Sinne von Emissionsproduktion möglich. Aber das System hat ganz gut funktioniert, man muss es nur ausweiten. Sie haben auch andere Bereiche genannt und Sie haben gesagt, es gibt Veränderungen. Absolut, im Wirtschaftsgeschehen gibt es Veränderungen. Wir haben jetzt auch Märkte, der Begriff Winner takes all, gerade beim Plattformbereich, da ist es so, wir alle profitieren davon, wenn wir Teil eines Netzwerks sind, bei dem alle anderen auch dabei sind. Da ist man mit allen verbunden. Aber der, der das anbietet, hat dann natürlich ein gewisses Monopol. Aber Monopole sind in der Hinsicht nicht neu. Die gibt es in vielen Bereichen, wenn wir von der Energie reden. Bei den Versorgern, auch da ist es mit dem Wettbewerb immer nicht so ganz einfach. Da ist der Staat natürlich auch sehr stark drin. Bei den Plattformen ist es so, auch da setzt der Staat natürlich wichtige Rahmenbedingungen. Wenn wir natürlich mal sagen, wo können wir da stärker werden? Mit dem Datenschutz ich auch Geschäftsmodelle etwas unterlaufen, ja, die anderswo möglich sind und Wachstum, das anderswo dann stattfindet. Das heißt, es ist ein schwieriger Balanceakt, das hinzukriegen. Und das ist sicher nicht einfach. In Europa ist es etwas, was wir EU-weit machen müssen, weil wir wollen ja, wenn, dann einen Binnenmarkt. Und da gibt es auch natürlich Nachbesserungsbedarf. Aber ich denke, so neu sind die Themen nicht. Es sind neue Herausforderungen. Und es geht nicht nur darum, sagen Monopole zu zerschlagen, sondern einfach auch Eintrittsmöglichkeiten zu schaffen. Und auch bei diesen Plattformmärkten und bei diesen Netzwerken sehen wir, dass es durchaus schnell auch mal umkippen kann. Also nicht alle haben überlebt und es gibt auch immer wieder neue, die in den Markt eintreten. Jetzt zum Beispiel in der KI. Und da ist es weniger die Möglichkeit des Netzwerks, die es Unternehmen erlaubt, andere auszuschließen. Also dass Google sagt, naja, wir haben halt die Top-Suchmaschine und andere dürfen die nicht nutzen, alle müssen. Nein, die haben, es waren so erfolgreich, haben so große Schatzkisten befüllt, dass die eben sehr breitflächig unterwegs sind und neue Unternehmen aufkaufen und so wieder eine starke Position erringen. Es ist also mehr diese Dimension, denke ich mal, also mit den Gewinnen, die man bekommen hat oder auch dem Geld, dem Investitionskapital, das man bekommen hat, auf Einkauftour zu gehen. Und deswegen sind sie dann auch in neuen Bereichen wieder da und jeder Microsoft oder Google oder andere haben jetzt ihren KI-Bereich, aber trotzdem sind es so, das sind Newcomers, neue, die eintreten und die können das Geschäft sehr schnell in eine andere Richtung bewegen. Das ist durchaus auch positiv.
Jetzt sind wir praktisch schon bei den Themen oder bei den Argumenten, wo man sagen kann, da ist es sachgerecht, dass der Staat ein bisschen mehr macht. Also Sie haben es ja dargestellt, wenn der Wettbewerb nicht funktioniert, weil wir im Digitalbereich natürliche Monopole haben, dann ist es vernünftig, dass der Staat da eben auch ja anders als früher agiert. Jetzt gibt's noch den Bereich der Sicherheitspolitik und ich denke mal, es gibt jetzt inzwischen einfach so einen gewissen Bereich, wo ökonomische Argumente gar nicht mehr zählen, vielleicht auch gar nicht mehr zählen dürfen. Also wenn ich mal auf die Globalisierung schaue, da hat man ja immer mikroökonomisch argumentiert, die Außenhandelsgewinne, die entstehen und so. Aber wenn gerade der Weltfrieden auf dem Spiel steht, dann wird natürlich so ein Ökonom, der mit einem Lehrbuchmodell daherkommt, schlechte Karten haben. Würden Sie sagen, das ist okay, so wie sich jetzt die Diskussion um die Globalisierung entwickelt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eben eine neue geopolitische Gemengelage, da muss man anders reagieren, da muss man wieder strategische Handelspolitik machen oder wie stehen Sie zu dem Thema?
Also ich finde es nicht, dass der Ökonom mit dem Lehrbuchmodell kommt, das nicht passt. Also erstmal, Verteidigung ist ja überhaupt nichts Neues. Also ich meine, Grundlage einer funktionierenden Wirtschaft ist Sicherheit, Rechtssicherheit. Also das war schon im Mittelalter so. Ja, wenn ich keinen Staat habe, der für Rechtssicherheit sorgt, und wenn ich Raubritter an jeder Ecke habe, muss ich als Händler natürlich extrem investieren, entweder in Sicherheit oder eben den Raubrittern ihre Erpressungsgelder bezahlen, damit ich überhaupt handeln kann. Das heißt, die Transaktionskosten sind extrem hoch. Also das ist nicht neu. Und natürlich, Sicherheit muss der Staat liefern, auch wenn interessanterweise nicht immer so positiv, aber wenn wir die Kriege in den vergangenen Jahrzehnten anschauen oder auch aktuell tatsächlich private Firmen, die Militärdienstleistungen anbieten, auch sehr erfolgreich sind, aber natürlich das an den Staat verkaufen. Nein, Verteidigung ist ein zentrales Thema. Das haben wir in Deutschland etwas aus den Augen verloren, ja, weil wir dachten, ja, wir sind in der Mitte von Europa, sind geschützt, glücklicherweise. Und ich habe vorher ein bisschen vielleicht auf die Politik in Deutschland eingeprügelt, aber wenn wir zurückgehen, die Zeitenwende im Februar, März 22, das war natürlich auch gerade bei den Grünen schon eine spannende Entwicklung. Auch die Anti-AKW-Bewegung ist noch stärker, die Friedensbewegung hat nichts mehr zu melden. Also man versteht, man muss sich verteidigen, man nimmt Geld in die Hand. Und ich denke, da war es auch völlig in Ordnung zu sagen, da muss sich der Staat jetzt verschulden und das nehmen wir aus der normalen Politik heraus. Da ist es vielleicht auch nochmal wichtig anzumerken, eine große Rolle des Staates und diese Fragen, wie man einen Wettbewerb am Markt sicherstellt, sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ja. Auch bei diesem Thema Monopole und Plattformen, da ging es ja um Regulierung. Ja, da geht es um Regulierung, da geht es immer noch um Rahmenbedingungen. Der Staat muss dafür sorgen, dass also auch neue einsteigen können und diese Marktmacht nicht überhand nimmt. Das ist kann jeder marktorientierte Ökonom eigentlich nicht sagen, das ist schlecht. Im Gegenteil, er muss dafür sein. Nur wenn es darum geht, Innovationen müssen sich auch lohnen, spielt das eine Rolle. Das ist die eine Dimension, das ist immer noch Regulierung. Die andere Dimension, wie groß ist der Staat als Akteur, welchen Anteil an der wirtschaftlichen Produktion oder an der Verwendung der Einkünfte aus der wirtschaftlichen Produktion hat er. Ja, und da, also dass der Staat zu klein ist in Deutschland, also wir ist über die Hälfte unseres Bruttoinlandsprodukts gehen in Staatsausgaben oder staatliche Transferzahlungen. Also das kann nicht zu wenig sein. Ist nicht ganz die Hälfte, die über Steuern und Abgaben eingenommen wird, weil wir auch noch Schulden machen. Ja. Also das sind aber dann die Steuern und Abgaben der Zukunft, die dafür schon herangezogen werden. Da wird der Handlungsspielraum des Staats in der Zukunft begrenzt. Also der Staat ist schon sehr, sehr groß. Ich habe auch vielleicht bei der Größe, und das haben Sie schon vorher schon ein bisschen angesprochen, diesen Monetary Theory und Staatsverschuldung. Also wir kommen ja aus einer Zeit, und das ist eigentlich das Neue, würde ich sagen. Wir kommen aus einer Zeit mit lange Jahre Niedrigzinsen und Anleihekäufe in der Corona-Krise. Da war ja kein Limit für den Staat. Ja, wenn wir überlegen, also der IWF hat ganz interessante Aufstellungen gemacht. In der Corona-Krise haben Staaten wie Deutschland und auch Italien und auch Japan, aber Deutschland und Italien haben die größten Unterstützungsprogramme angeboten. Ja, gemessen, also die diskretionäre Fiskalpakete waren damals laut IWF zwischen 40% und 45% der Wirtschaftsleistung wurde von Deutschland genau wie von Italien angeboten. Das waren natürlich Großteil auch Kredite, die verbilligt angeboten wurden. Man hat auch dafür gesorgt, dass das nicht alles abgerufen wurde, weil man musste sich natürlich für diese Unterstützungsgelder oder Kredite erstmal qualifizieren. Es war natürlich nachher viel kleiner. Aber trotzdem die Möglichkeit, dass auch ein hochverschuldeter Staat wie Italien das in Raum stellen konnte, ja, das hat man so eigentlich noch nie erlebt. Und das lag natürlich daran, dass zum einen die Zinsen sehr niedrig waren, praktisch null, und zum anderen die Notenbanken das alles aufgekauft haben, diese Anleihen. Ja, die haben mehr aufgekauft, als die Staaten in der Zeit sich verschuldet haben in Europa. Und da hat also der Staat sich ausgeweitet. Deswegen sind wir in Deutschland auch über 50%. Und jetzt haben wir on top noch Verteidigung. Wir haben diese neuen Probleme, auf die wir auch eingehen müssen. Aber eigentlich war die Corona-Krise der große Ausbau des Staates. Und das schien problemlos zu gehen. Deswegen auch die Monetary Theory, diese angebliche neue oder moderne Theorie, ist weder modern noch eine Theorie. Aber es schien sozusagen magisch möglich, weil die Nachfrage nach staatlichem Geld unbegrenzt war. Auch in Großbritannien zum Beispiel. Großbritannien hat ähnlich große Programme. Und dazu kam dann noch, dass man ja auch über Kurzarbeit die Menschen in Lohn und Brot gehalten hat. Recht großzügig auch. Aber Großbritannien haben wir gesehen, die Zeit ist vorbei. Der fiskalische Spielraum, der unendlich schien, ist auf null zusammengeschrumpft. Die Regierung Truss ist gestürzt wegen der kleinen, relativ im Vergleich zu Corona, relativ kleinen Programm, wo man auf Schulden, auf Pump die Steuern reduzieren wollte. Ja. Und das heißt, hohe Inflation heißt, die Notenbanken können eben nicht mehr in großem Stil Anleihen aufkaufen. Der Staat kann nicht weiter wachsen und man muss eigentlich jetzt, ich finde, das ist noch nicht so ganz angekommen bei den Regierungen. Das ist eine spannende Debatte aktuell. Man muss eigentlich tatsächlich den Gürtel enger schnallen. Wir haben große Herausforderungen und die Mittel, die der Staat aufbringen kann, muss er jetzt sehr gezielt einsetzen.
Gut, bei dem Thema können wir gern gleich noch ein bisschen stehen bleiben, weil das ist ja auch Ihr absolutes Fachgebiet, die Geldpolitik. Da sehen wir ja eine gewisse Normalisierung. Sie haben es eben gesagt, also eine Zeit lang war praktisch Geld im Überfluss da. Auch unser jetziger Wirtschaftsminister Habeck, ich habe eine Talkshow vor der Wahl noch gesehen mit ihm, da hat er praktisch die Modern Monetary Theory hat er da hoch und runter gebetet und jetzt erklärt, dass Geld gar nicht das Problem ist. Das kann jederzeit bereitgestellt werden von der Notenbank. Das Thema ist jetzt durch. Also jetzt hat das Geld wieder einen Preis. Wir haben wieder positive Zinsen. Es gibt aber trotzdem noch so ein paar Themen im Bereich Geldpolitik, wo man sagen würde, also das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Ich fange mal an mit dem Thema Inflationsziel. Da haben wir jetzt ja auch für Europa kürzlich zumindest eine kleine Debatte gehabt, ob man nicht das Inflationsziel ein Stück höher setzen sollte. Die Diskussion kennen wir auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, es war Olivier Blanchard, der das schon vor ein paar Jahren gefordert hatte, man solle irgendwie so Richtung 3-4% eher gehen. Da war aber das Argument, um eine Deflation besser bekämpfen zu können. Jetzt sind wir im inflationären Umfeld. Trotzdem gibt es die Diskussion, ob wir nicht das Inflationsziel ein Stück hochsetzen würden. Was sagen Sie dazu?
Ja, Olivier Blanchard hat das noch als Chefökonom des IWF vorgeschlagen, 4% Inflation. In der Tat, das war ein Thema in dieser Niedriginflationsphase, wo man insbesondere, ich glaube, fast zum Exzess die Angst vor der Deflation hatte. Die ist ja nie eingetreten, die Deflation. Das wären anhaltend fallende Preise bei Raten von 2-3% minus oder 4 oder 5. Das haben wir auch in Japan nicht gesehen. Japan ist ja interessanterweise im Vergleich immer noch in dieser Niedrigzinsphase. Ich war auch neulich in Sintra bei der Konferenz der EZB, war auch auf dem Panel der japanische Notenbankchef, der neue Notenbankchef, der sich da sehr zurückhaltend geäußert hat, weil er noch nicht ganz glaubt, dass die Inflation sich wirklich verfestigt bei 2 oder 3 oder 4% in Japan. Also dort hatten wir viele Jahre so minus 1%, ja, oder 0%. Und da wollen die immer noch rauskommen. Die sind noch in dieser Phase. Aber auch Japan hat dann also nicht gesagt, ja, Olivier, du hast recht, und vor 10 Jahren dann gleich das Inflationsziel auf 4% angehoben, weil sie tatsächlich Schwierigkeiten hatten, über die gängigen Instrumente, die ich ja völlig in Ordnung finde, in solchen Krisenphasen, also Anleihekäufe, Wertpapierkäufe in einer akuten Krise, ist das ein wichtiges Instrument. Aber wir haben ein Beispiel Japan gesehen, also man kann dann auch auf weit über 100% des BIP an dem Bestand von Staatsanleihen, die die Notenbank aufgekauft hat, ja, gehen. Also dort ist sozusagen die Bilanz der Notenbank weit über 100% des BIP gestiegen, weil die Notenbank eben massiv Staatsanleihen aufgekauft hat. Aber es hat nicht wirklich die Inflation rausgebracht. Das ist für mich auch ein bisschen negativ. Ich habe sehr früh dazu geforscht, auch zu Japan, 95, mit einem Kollegen Athanasios Ophanides, 98 haben wir dazu publiziert, 99 haben wir ein Papier zu Japan und zur quantitativen Lockerung publiziert. Und da haben wir das eigentlich auch empfohlen. Tatsächlich hat es erstmal schien es zu klappen, aber jetzt in der langen Frist hat es nicht gereicht, um Japan rauszuholen. Muss man also mal genau schauen, woran es liegt. Da ging die Politik vielleicht ein bisschen gegeneinander. Aber auf jeden Fall in Europa, in den USA, in den meisten anderen Ländern ist die Zeit vorbei. Die kann vielleicht mal wiederkommen. Ich will das nicht ausschließen. Das ist noch nicht gegessen, ob wir nicht doch mal wieder in eine Niedriginflationsphase kommen. Aber jetzt ist das große Problem, die Inflation einzudämmen. Und das Problem ist nicht, dass sozusagen die Inflation insgesamt nicht zurückgeht, weil die Energiepreise sind ja gefallen und dementsprechend der Ölpreis insbesondere, aber auch der Gaspreis ist natürlich im Spotmarket extrem gefallen, aber immer noch höher in Europa als anderswo. Aber die Energiepreise sind gefallen und dementsprechend wird die Inflation zurückgehen. Gleichzeitig sehen wir, die Kerninflation ist gestiegen, also das ist die Inflation ohne Energiepreise und Lebensmittel. Und man muss also jetzt wirklich weiter darauf achten, dass man wirklich die Inflation nachhaltig reduziert auf 2%. Ich denke, da ist kein Spielraum, jetzt plötzlich aufzusagen, aber wir machen es uns leichter, wir wollen nur noch auf 4% zurück. Ja. Also da würde man im Prinzip jegliches Vertrauen verlieren. Also die Menschen haben ja gesehen, okay, es ging auf 10% hoch, zweistellig, sogar drüber, nicht nur in Deutschland, in Europa, in den USA, in vielen anderen Ländern. Und davor 2021 sozusagen in der Anstiegsphase bis 5-6%, wurde uns immer gepredigt, das fällt von allein wieder zusammen, das ist nur ein Energiepreisschock, das ist ein Strohfeuer, das fällt wieder zusammen, das war falsch. Dann haben die Notenbanken gesagt, okay, wir müssen das bekämpfen und haben dann auch sehr schnell reagiert, sehr stark reagiert, aber das ist noch nicht gegessen. Wir haben eine Trendwende wohl jetzt in den USA, auch bei der Kerninflation. In Europa ist das noch nicht klar. Also da muss man dranbleiben. Und wenn man jetzt sich hinstellen würde und das Inflationsziel anheben, dann würde sich die Inflation erst recht verfestigen, weil jeder, der in Lohnverhandlungen ist, wird auch sagen, na ja, ich muss zukünftig mit 4 rechnen und ich will noch den Kaufkraftverlust aufholen. Also dann will ich eigentlich wieder 8 oder dann muss ich 10 fordern, damit ich vielleicht 7, 8 kriege. Ja, damit ich endlich wieder aus diesem Kaufkraftverlust rauskomme und auch die zukünftige Inflation mit im Blick habe. Also das wäre ein großer Fehler. Glücklicherweise, auch das war in Sintra so, wurde das rundweg von den führenden Notenbankchefs und Chefin, wenn ich an Präsident Lagarde denke, zurückgewiesen. Also das wäre ein Kardinalfehler zum jetzigen Zeitpunkt. Und interessanterweise, Blanchard ist ja auch mit diesem Thema jetzt nicht so stark unterwegs, sondern er war ja durchaus auch bei denen, die dann gesagt haben, die Inflation, die fällt nicht von allein zusammen, die muss man bekämpfen.
Prima, gut, klare Aussage von Ihnen und dann auch noch klare Aussage offenbar aus Sintra, dann können wir damit rechnen, dass die Inflation wieder Richtung 2% auch weiterhin gedrückt werden soll. Sehr schön.
Ja, ich will, aber es ist noch nicht gegessen, weil es gibt natürlich wichtige Spieler, für die das teuer wird und die Staaten, die eine hohe Verschuldung haben. Und wir sehen das auch in Europa. Die sind natürlich überhaupt nicht glücklich über dieses Zinsniveau. Da ist, glaube ich, das größere Risiko, dass man nicht durchhält. Und deswegen, denke ich, kann man die Notenbanken nur ermutigen, da im Zweifel lieber ein Tick zu viel als zu wenig.
Okay, jetzt haben wir über das Kerngeschäft der Notenbanken gesprochen. Jetzt würde ich zum Abschluss gern noch auf ein Thema kommen, das ja sich auch schon seit einigen Jahren für die Notenbanken problematisch darstellt, dass sie eigentlich oftmals ja wirtschaftspolitische Fehler denn ausbügeln muss, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie musste in den vergangenen Jahren oftmals Geld zur Verfügung stellen, weil eben ja die Regierung nicht mehr in der Lage waren, ihre Ausgaben zu finanzieren. Da waren natürlich auch extreme Notlagen dabei, die keiner vorhersehen konnte, die Pandemie zum Beispiel. Aber so ein bisschen hatte es sich eingebürgert, dass die Zentralbank ja der Retter in der Not war und die Not war eben in den letzten Jahren leider öfter mal da. Jetzt haben wir noch dazu bekommen das Thema Klimawandel und das Thema grüne Geldpolitik. Kann sich die Zentralbank denn ja wirklich noch auf ihre eigene Kernaufgabe konzentrieren oder ist es so, dass inzwischen zu viel Last bei der Notenbank abgeladen wird und sie dann immer wie beim Fußball so der Libero, der alles wegschlagen muss, was durchgekommen ist, was die vorderen Verteidigungsreihen dann nicht wegbekommen haben? Ist da die Notenbank praktisch ja in diese Retterrolle reingerutscht und kommt da gar nicht mehr so richtig raus?
Naja, wenn man im Kerngeschäft scheitert, hat man auch in anderen Bereichen keine Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, die absolute Priorität muss jetzt sein, die Inflation nachhaltig wieder zu stabilisieren auf 2%. Das ist der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist, und das passiert ja regelmäßig in solchen Phasen, wenn die Zinsen sehr schnell ansteigen, ist die Finanzstabilität. Das Bankensystem steht zwar etwas sicherer da, was die Kapitalisierung angeht und auch die Liquidität als zum Beispiel vor der Finanzkrise. Das war ja auch so eine Phase, wo die Zinsen gestiegen sind und wir sind voll reingeschlittert in diese Finanzkrise damals. Wir hatten jetzt ja auch ziemliche Probleme zu Anfang des Jahres und in Europa ist jetzt keine Bank umgefallen. Das ist gut, aber das heißt nicht, dass es nicht genau die gleichen Herausforderungen gibt wie in den USA, weil ist ja klar, wenn die Zinsen schnell steigen, dann gehen Vermögenspreise nach unten. Das heißt, auch deutsche Banken haben natürlich Staatsanleiheportfolios und die sind nicht alle Mark-to-Market. Also wir haben die gleichen Probleme. Bisher war genügend Liquidität und Eigenkapital da. Aber da muss natürlich die Notenbank auch ein Augenmerk drauf haben. Wenn es zu einer Finanzkrise kommen würde oder zu schärferen Instabilitäten, müsste sie da eingreifen. Dafür hat sie dann auch Geld. Das ist klar, aber das ist mal die erste Retterrolle. Jetzt sich mit Problemen zu belassen, die man selber gar nicht lösen kann, wie den Klimawandel, das habe ich schon von Anfang an für falsch gehalten. Ja, natürlich will man auch signalisieren, dass man anerkennt, das ist eine Herausforderung des Jahrhunderts und eine Herausforderung für unsere Zeit. Aber wie gesagt, es ist nicht die Herausforderung, die man einem Tag löst und die Notenbank hat eh nicht die Mittel dazu. Also man kann natürlich klar diese Risiken, da gibt es auch Finanzstabilitätsrisiken, die da eine Rolle spielen, kann man und muss man ins Auge fassen. Aber das sind interessanterweise nicht nur die Risiken von Unwettern oder von Hitze. Dafür gibt es ja auch Versicherungen, die man abschließen kann. Das ist jetzt nicht die Aufgabe der Notenbank. Das ist nicht ein Systemrisiko, wenn jetzt bestimmte Unternehmen da große Risiken haben. Aber da kann die Notenbank natürlich schon hilfreich sein. Die haben große Analysekapazitäten, aber das ist keine Frage der Geldpolitik. Und auch der Spielraum jetzt, das war natürlich, waren immer die Menschen drauf geschaut oder viele, da gibt's, hat jemand viel Geld, da gibt's eine große Notenbankbilanz, da werden jetzt viele Wertpapiere geparkt, da können wir doch was mit arbeiten. Ja, und so ging es dann ja auch so weit, dass er sagt, wir machen jetzt Klimapolitik über die Notenbankbilanz. Ich glaube, dafür ist kein Spielraum. Der ist weg und das ist vielleicht auch gut so. Und die Notenbankbilanz muss abgebaut werden. Es wäre ein Fehler jetzt zu sagen, es gibt ja da die Idee oder auch die Praxis, keine Idee. Man zahlt jetzt Zinsen auf die Reserven der Banken. Dementsprechend kann man sozusagen auch hohe Geldmarktzinsen haben und eine hohe Inflation bekämpfen und gleichzeitig eine hohe Bilanz behalten. Technisch ist das möglich, aber man kann die Bilanz nicht unbegrenzt ausweiten. Das heißt, wenn man die jetzt nicht abbaut in einer relativ stabilen Zeit, dann hat man in einer Krise, in einer zukünftigen Pandemie oder Finanzkrise oder sonst einer Krise, die auch mal wieder kommen wird, hat man nicht den Spielraum, schnell Wertpapiere irgendwo aufzukaufen, wo der Markt einbricht. Ja. Und deswegen muss man die abschmelzen. Notenbank kann weiterhin über das Klima reden, sie kann Analyse betreiben und sie kann auch die Risikoeinschätzung verbessern. Aber das ist weder Priorität 1 noch Priorität 2 noch ehrlich gesagt Priorität 3. Es ist unter, wie meine Großmutter immer sagte, unter ferner liefen. Das war, wenn der Filmspann ablief und zuerst kamen die Stars, die nochmal genannt wurde, und dann gab es noch ferner liefen, das waren dann eben die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler.
Okay, also klare Aussage, Konzentration aufs Kerngeschäft für die Notenbank und damit auch eine gewisse Rückbesinnung auf die ursprüngliche Aufgabenteilung. Wenn Sie gestatten, noch eine letzte Frage, und ich frage jetzt nicht, wann die Inflation wieder unter 2% sinkt, das ist natürlich schwer zu prognostizieren, aber der mittelfristige Ausblick, was würden Sie sagen, wo landen wir in der Eurozone?
Also die Finanzmärkte sind eigentlich sehr optimistisch, wenn man sich das anschaut bei den Wertpapieren, die am Finanzmarkt gehandelt werden und welche Inflationsprognose da drin ist. Dann sind wir 2025 auf jeden Fall wieder sicher bei den 2%. Allerdings haben die Finanzmärkte natürlich jetzt mehrfach das nicht richtig eingeschätzt, haben auch diesen Anstieg eigentlich verpasst und auch an das Temporäre geglaubt 2021. Es gibt auch, wenn man genauer schaut, doch eine gewisse Heterogenität in den Verteilungen. Es gibt immer noch das Risiko oder eine Gewichtung, das ist jetzt keine Mehrheit, aber die doch ein Risiko sieht, dass es auch die Inflation bei 3, 4, 5% doch sich irgendwie verhakt. Die Umfragen unter Unternehmen und Haushalten sind pessimistischer, die erwarten mehr Inflation, aber auch da sehen wir, dass die Umfragen runterkommen. Das kann auch daran liegen, dass die einfach sehr stark auf die aktuelle Inflationsrate schauen und die nach vorne projizieren. Also ich denke, ganz vorsichtig ist Optimismus durchaus angesagt, aber die Finanzmärkte sind vielleicht ein Tick zu optimistisch. Ich denke auch, was die Zinserwartungen anging, haben die Finanzmärkte nach den Bankenproblemen im März relativ niedrige Zinsen und schnelle Zinssenkungen eingepreist. Das ist jetzt ein bisschen wieder korrigiert, aber nur ein bisschen. Und man sieht schon, dass die Notenbanker noch da pessimistischer sind. Und das ist auch richtig so. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine gute Chance, dass wir es schaffen, aus dieser Hochinflation rauszukommen, ohne dass sich dies verfestigt. Fatal wäre nur, wenn man das jetzt sozusagen für gegessen annimmt und sagt, na gut, dann ist schon geklärt, ja, und dementsprechend in der Bekämpfung der Inflation nachlässt. Und es kam nicht mehr dazu, aber auch die Fiskalpolitik spielt eine wichtige Rolle. Es ist wirklich auch extrem wichtig, dass die EU-Finanzpolitik jetzt wieder zu den Regeln zurückkehrt und nicht die Regeln lockert. Da hat Deutschland eine wichtige Rolle. Ich finde sogar Deutschland, also der Finanzminister hat da jetzt eine Koalition von Skeptikern gegenüber dem EU-Vorschlag zusammengebracht. Das ist ein sehr wichtiger Schritt und da ist es wirklich in Deutschlands Interesse, egal wo man politisch steht, dafür zu sorgen, dass EU-weit die Verschuldung in den kommenden Jahren relativ zur Wirtschaftsleistung wieder zurückgeht. Und dafür brauchen wir diese Regeln.
Sehr gut, das ist ein moderat positiver Ausblick auf die Inflationsentwicklung und auf die Entwicklung der Staatsfinanzen. So hört man am liebsten auf mit einem Podcast. Also vielen, vielen Dank, Professor Wieland. Herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren.
Ja, sehr gern.